herzlich willkommen in meinem Würdevibe-Podcast. Mein Name ist Marietta Ullmann und in meiner Arbeit dreht sich alles so rund um die Kraft der femininen Würde. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, nämlich Dami Scharf. Es war mir eine Ehre, mit dieser weisen Trauma-Expertin zu sprechen. Dami Scharf hat das Thema Entwicklungstrauma maßgeblich und ursprünglich mit nach Deutschland gebracht. Das heißt, sie arbeitet und forscht schon viele Jahre in diesem Gebiet. Und wir haben uns über Dopaminsucht, Entwicklungstrauma und den Wert wirklicher Freundschaft unterhalten. Entstanden ist ein sehr lebendiges Gespräch und ich mag es auch, wie direkt und wie frech Dami bestimmte Dinge formuliert, auf ihre ganz eigene Weise. Viel Freude mit diesem Interview. Herzlich willkommen, Dami Scharf. Ich freue mich so sehr, dass du zu Gast in meinem Podcast bist und ich würde zuallererst dir das Wort geben für all diejenigen, die dich nicht kennen sollten. Ich vermute, alle, die meinen Podcast hören, kennen dich sowieso. Aber vielleicht magst du dich nochmal in deinen eigenen Worten vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Anliegen?
Ja, wer ich bin, da arbeite ich noch dran an der Frage. Wer bin ich? Ja, aber und das wechselt ja auch. Also es ist vielleicht auch mit ein Thema, dass diese Frage völlig überbewertet wird, weil die im Laufe eines Lebens auch wechseln sollte. Es wäre schlimm, wenn ich die mit 20 so beantworte wie mit 60. So, es wäre kein gesundes Zeichen. So, ja, was mache ich? Also ich bin eben im Bereich Trauma, Entwicklungstrauma vor allem auch unterwegs. Ich denke, ich darf sagen, dass ich das Thema eigentlich bekannt gemacht habe in Deutschland. Ich war, glaube ich, die Erste, die darüber überhaupt Videos gemacht hat und das ins Internet getragen hat. Ich arbeite seit 30 Jahren mit Klienten, momentan nicht mehr. Momentan gehe ich so ein bisschen in Richtung Vorruhestand. So, habe viele Ausbildungen gegeben, auch Fortbildungen gegeben. In meiner Arbeit, also in meinen Arbeitsjahren, momentan bringe ich noch die letzte Ausbildung zu Ende. So, und das ist so mein Bereich. Ich habe vorher Vendo gemacht als Vendo-Trainerin mit Frauen und Mädchen, Selbstverteidigung, Selbstbehauptung. Das war eine große Liebe von mir, Arbeitsliebe, weil es so geniale Ergebnisse hat in kurzer Zeit. Mhm. Und bin da eigentlich mitten in das Thema Trauma reingefallen, nur dass vor 40 Jahren das Thema Trauma noch gar nicht gab. So, aber trotzdem hatte ich natürlich in den Kursen viele Frauen, die Missbrauch erlebt haben, die Vergewaltigung, Übergriffe in jeder Art, Stalking, alle Variationen häuslicher Gewalt hatten und eben auch die entsprechenden zum Teil schweren Symptomatiken. Ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Also ich glaube, natürlich sind mir Frauen bei manchen Übungen völlig dissoziiert, aber es gab kein Wort dafür, also was da überhaupt passiert. Also war einfach so, ja, und dann bin ich halt über Eigentherapie, lange Eigentherapie in den therapeutischen Bereich und da bin ich, seit ich 30 bin und jetzt werde ich 62 dieses Jahr, röchel. Und genau. Und das ist so mein Steckenpferd. Also mein Steckenpferd ist eigentlich größer als Trauma, weil ich Trauma eigentlich nur als ein Hindernis erlebe, aber nicht als Lebensaufgabe. So, also das sozusagen, mein Steckenpferd ist eigentlich, wie geht Leben? Was bedeutet das, Mensch zu sein, Leben zu leben? Das ist mein inneres Thema. Und ich bin sozusagen so ein bisschen hängen geblieben bei dem Traumathema, weil natürlich das auch mein großes Hindernis eben auch ist. Ist einfach schwer traumatisiert aus meiner Kindheit gegangen bin und quasi dann gezwungen war, mich mit mir auseinanderzusetzen. Ich sag manchmal, ich hatte das Glück des Nicht-Funktionierens mit 20 schon. Ich war nicht fähig, 8 Stunden zu arbeiten. Ich konnte mich gar nicht genug regulieren, damit ich sowas durchhalte. Und das hat mich halt auf einen sehr alternativen Lebensweg gesetzt, sozusagen, über den ich sehr glücklich bin, muss ich gestehen. Vor allem, wenn ich merke, dass viele eben mit Ende 40 aufwachen und denken, das ist irgendwie alles falsch, das ist gar nicht mein Leben. Dem bin ich entgangen dadurch, dass ich sehr früh eben nicht funktioniert habe.
So. Mhm. Das eint uns, ja, das verstehe ich voll, dass das Nicht-Funktionieren in dem Moment furchtbar ist, aber rückblickend kann man eigentlich sagen, okay, wie gut, dass es der Körper so früh sagt, nee.
Genau, und die Psyche auch, dass man einfach durchgeschallert ist. Aber zum Glück noch so viel Reflexionsvermögen zu merken, ich bin durchgeschallert. Also, das ist ein wichtiger Punkt, weil andere agieren das dann eben breit aus und denken, die anderen sind alle bescheuert. Mir war relativ schnell klar, ich bin bescheuert. So, also, mit mir stimmt was nicht. Und bin dann relativ schnell auf die Idee gekommen, da muss ich irgendwas tun. So.
Mhm. Du hast es ja eben schon gesagt, als du angefangen hast, du bist ja ganz früh mit Trauma in Kontakt gekommen, auch mit den wissenschaftlichen Aspekten, hast dich dann mit all dem beschäftigt, als das ja noch gar nicht so populär war wie heute.
Ja.
Wie siehst du das? Du bist ja dadurch, sag ich mal, du hast ja dann eine anderen Blickwinkel als die jüngere Generation, für die das schon so normal ist. Alle Welt redet über Regulationsübungen, traumasensibel. Das sind alles Worte, die sind zumindest in gewissen Kreisen völlig normal geworden.
In der Bubble.
In der Bubble. Aber auch in Bubblen entstehen ja Trends, wo man sagt, du hast vorhin so schön gesagt, für mich ist Trauma nicht der Schwerpunkt, sondern es ist eigentlich das Hindernis. Aber es läuft ja in eine Richtung, dass man, also dass immer wenn etwas zum Trend wird, kann man es auch missbrauchen, das Wissen. Das ist ja in jedem Bereich so. Und wie siehst du das, dass gerade Traumasensibilität ja eben auch dazu führt, dass wir alle mehr oder weniger auf Eierschalen laufen und keiner mehr so richtig weiß, wie verhalte ich mich jetzt wann?
Ja, das ist natürlich einfach Quatsch. Also davon sollte man sich lösen, weil ich bin nicht für die Trigger anderer Leute zuständig.
Darauf wollte ich hinaus. Ja.
Als Therapeutin muss ich ein Stück weit gucken, aber auch da nicht. Also ich habe immer so eine nette Geschichte. Da war ich noch Jungtherapeutin. Und eine wollte bei mir anfangen zu arbeiten so. Und wir haben dann so ein bisschen natürlich geredet, was, wie, was. Und dann hat sie gesagt, also wenn du in Urlaub fährst, dann muss ich das 2-3 Monate vorher wissen, weil sonst komme ich damit nicht klar.
Mhm.
Das triggert mich. Die hatte das Wort schon. Ja, und dann habe ich gesagt, das kann ich dir nicht garantieren, weil das ist mein Leben und vielleicht fahre ich auch mal spontan weg. Ja, und was ganz schwierig für mich ist, ist, wenn du zum Friseur gehst, dann muss ich das vorher wissen. Weil wenn du dann plötzlich eine andere Frisur hast, damit komme ich nicht klar. Und da habe ich gedacht, es tut mir wirklich leid, aber damit musst du dann lernen, klar zu kommen. Das ist dein Bier. Wir können hier gerne dran arbeiten in der Therapie. Aber ganz sicher werde ich mein Leben nicht daran anpassen, was für dich schwierig ist. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist, damit zu arbeiten, dass du den Stress hast, aber nicht ihn zu vermeiden mit dir. Und das ist inzwischen, wir leben in einer Beruhigungs- und Vermeidungskultur.
Ja.
Und nein, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Also es ist weder heilsam für irgendjemand, noch in irgendeiner Weise lebendig. Es ist einfach runtergedimmt und es wird verwechselt, Beruhigung mit Lebendigkeit. Beruhigung ist keine Frage. Viele Nervenmenschen mit Traumahintergrund haben total Stress, sich zu regulieren. Aber das, was inzwischen völlig vergessen wird, ist, es gibt auch eine Hochregulation.
Ja.
Wie Freude zum Beispiel. Das ist eine Hochregulation. Ja. Oder also für mich geht es darum, lebendig zu werden und nicht auf einer Nulllinie da lang zu laufen. Zu Lebendigkeit gehört auch, dass ich mal Angst habe, dass ich weine, dass ich unglücklich bin, dass ich Freude habe, dass ich Lust habe, dass ich das ganze Spektrum des menschlichen Lebens, wenn du so willst, umarmen kann und halten kann. Und ja, vielleicht wirft es mich auch mal aus der Kurve. Dann habe ich Mittel oder auch Freunde oder ein Netz, womit ich arbeiten kann, das mir hilft, da wieder reinzukommen, das zu integrieren, anzugucken, was hat mich denn aus der Kurve gehauen. Aber das Ziel ist nicht, dass ich immer beruhigt bin, sondern das Ziel ist, dass ich ein Spektrum von Lebendigkeit umarmen kann und sagen kann, das ist Leben. Und zum Leben gehört, verletzt zu werden. Zum Leben gehört, dass ich Trauma erlebe tatsächlich. Das wird keiner von uns, entgeht dem. Wir haben einen Autounfall, wir kriegen eine Diagnose, ein Freund stirbt. Das sind alles furchtbare Ereignisse, die werden uns ereilen, weil wir leben. Und die haben auch schon immer zum menschlichen Dasein, da bin ich mir sicher, dazugehört. So. Und das ist das Ziel. Und wir können das nicht, weil wir so viel Schocktrauma zum Leben gehört, sondern wir können das nicht mehr, weil die Kultur von Kontakt und Verbindung zwischen Eltern und Kindern ein Stück einfach verloren gegangen ist oder auch Kinder kaum noch Erfahrungen machen dürfen. Wir haben völlig ängstliche Erwachsene, weil die nicht mehr hinfallen dürfen, die dürfen nicht mehr von Bäumen fallen, die brechen sich keine Knochen mehr. Alles, was sozusagen in meiner Generation, und ich will da gar nichts verherrlichen, aber wir waren alleine unterwegs, wir haben gespielt, wir haben uns gekloppt. Ich bin von 2 Meter, 3 Meter hohen Bäumen gefallen. Ich habe mir wehgetan. Ich habe erkannt, okay, das kannst du nicht. Ich habe Ursache und Wirkung kennengelernt. Ja, wenn ich das tue, dann tut das weh. Ja, oder ich muss lernen, wie ich damit umgehe. Und diese Kontaktkultur, die fällt offensichtlich immer mehr auch auseinander. Menschen essen nicht mehr zusammen, tauschen sich nicht mehr aus und so weiter und so fort. So, und das ist unser Problem, dass wir lauter Menschen haben, die nicht mehr in sich und in ihrem Körper leben, die nicht mehr gut in Verbindung und Beziehung treten können. Und dass wir natürlich hier, wir zum Beispiel, gehe ich davon aus, du auch, wir leben, ich sage immer, oberstes Stockwerk, wie heißt der Turm? Elfenbeinturm. Ja, das hat überhaupt nichts mehr zu tun mit vielen Menschen, die ihren Alltag bewältigen, so. Und wir werden, meiner Meinung nach, wird das immer mehr auseinanderdriften. Es wird Menschen geben, die gut reguliert sind, die daran arbeiten, in Beziehung treten zu können, etc., etc., die sich mit sich beschäftigen. Und es wird einen Teil geben, der immer mehr im Internet und absäuft quasi. So, dass der einfach sich nur noch beschäftigt, nur noch von morgens bis abends sich die Birne wegknallt und da drin einfach wirklich versinkt. So.
Wie ist das für dich? Für dich ist es ja noch unnormaler. Also ich bin ja schon ohne Handy und Internet aufgewachsen, aber wie ist es für dich, deine Perspektive?
Wie alt bist du?
Ich bin 87 geboren, das heißt, ich bin jetzt 39. Aber ich komme auch aus der DDR. Also ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Telefon hatten. So, ist ja nochmal ein Telefon.
Ja.
So. Und heute ist es ja ein Witz. Heute hat ja nicht mal mehr irgendjemand ein Telefon.
Telefon, das stimmt.
Ja. Ja, wie ist das für dich? Also einfach mal so, das ist doch auch krass, in was für einer kurzen Zeit sich das alles so entwickelt hat.
Absolut. Und das, was wir vergessen, ist, dass da also große finanzielle Interessen sind und dass da viele absolut brillante Wissenschaftler dahinter sitzen, die die menschliche Biologie ausbeuten. Die das so designen, dass du nicht mehr Nein sagen kannst. Das Handy ist ein, man sagt ja, dass Steve Jobs seinen Kindern kein iPhone gegeben hat. So, die durften das nicht haben. So, es heißt auch, ich habe auch mal gelesen, ob es stimmt oder nicht, dass Zuckerbergs Kinder auch nicht zu den Social Media dürfen. So, ich hatte gerade ein Interview von dem Typen, der Telegram entwickelt hat. Der sagt, er hat weder ein Telefon noch Besitz überhaupt. So, das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Elite die Dinge, die sie selber schafft, für die breite Masse gar nicht nutzt, weil sie weiß, dass nein, es führt zu nichts Gutem. Also man macht sein Gehirn zu Brei. Also dass man Kindern mit 3 Jahren jetzt zum Stillhalten einfach ein Handy vors Dings schnallt, ist einfach ein Desaster auf vielen Ebenen. Und ja, also ich meine, ich bin halt immer neugierig, deswegen bin ich relativ up to date. Ich arbeite auch mit AI und ich nutze die auch und so weiter und so fort. und schaue mir natürlich auch ein bisschen misstrauisch über die Ecke, über die Schulter. Wird es zu viel? Muss ich wieder runterdimmen? Social Media mache ich persönlich gar nicht. So, ich nutze das arbeitsmäßig, aber nein, ich bin da nicht, nicht unterwegs. Also das höchste. Du
machst arbeitsmäßig, aber nicht privat. Mhm, ja.
Also Instagram gehe ich nie. Mhm. Instagram halte ich für. Ja. So, also ja, und überlege auch immer, will ich das weitermachen überhaupt? Also weiter bedienen. So, also es ist eine durchaus ein Gedanke. Aber ich lebe nun mal auch von meinen Kursen und von allem. Also muss ich Menschen irgendwie auch auf mich aufmerksam machen. Also es ist halt ein schwieriges Thema. So. Aber bei YouTube, da finde ich noch Beiträge, eben die längeren Beiträge, wo man wirklich auch gucken kann, dass man was lernt. Und mein Algorithmus hat natürlich inzwischen gelernt, dass ich keine Katzenvideos angucke und auch keine AfD-Videos haben möchte. Und man muss halt Höllen aufpassen. Und das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Du klickst zweimal was aus Interesse an und bumm, bist du in der Bubble. So, und dann hast du nur noch Videos aus einer bestimmten Richtung. Und du musst dann absolut stringent sein, nichts mehr anzuklicken, was in diese Richtung geht. Egal, wie neugierig du bist. Oder gehst halt über privat und anonym rein, so dass dein Algorithmus nicht zerstört wird, weil es ein Desaster ist. Ich wollte mal, also du kriegst dann nur noch die Sachen eingespielt, einfach weil du mal zweimal neugierig bist. Was macht eigentlich der Feind? So, und dann plötzlich sitzt du mitten in diesem ganzen, oh Gott, oh Gott. Ja, also, das muss einem einfach klar sein, auch dass eben Information keine Information ist, sondern wir werden inzwischen in Bubblen bespielt mit Informationen und alle denken, das ist die Information. Das stimmt einfach natürlich überhaupt nicht, sondern es ist die Information für dich. Selbst Google sortiert aus. Google weiß genau, wo du politisch stehst und was du so dich interessierst und du kriegst andere Nachrichten einfach gar nicht angezeigt. Die sortieren aus, je nach User-Verhalten. Ja. So, das muss einem einfach klar sein. So, das ist keine Information. Ja, aber egal, das, was es mit unserem Gehirn macht, ist viel schlimmer.
Ja.
Halt, wir werden halt Dopamin, wir sind sowieso Dopamin-Junkies und das ist das biologische Mechanismus, den Social Media am meisten ausbeutet. Eben der Dopamin-Kick, Kick, Kick, Kick. Jedes Wischen ist ein Kick. Und das Dilemma, was die meisten Leute eben gar nicht wissen, ist, dass Dopamin ein Neurotransmitter ist, der irgendwann auch depleted, ausgeschöpft ist.
Ausgeschöpft.
Der ist leer. Und dann wird das Leben freudlos.
Genau. Ja.
So. Du brauchst immer stärkere Reize, um was zu fühlen. So. Und das ist den meisten Menschen nicht klar, weil es so subtil in den Alltag geht und dass du dann irgendwann denkst, es ist aber langweilig, wenn du so einfach nur spazieren gehen, ohne Podcast, ohne Musik auf den Ohren, einfach nur gucken und dann denkst dein Gehirn so, gib mir mehr, so, gib mir einen Reiz. So, und man muss tatsächlich wirklich auf Entzug gehen, damit man wieder auf die kleinen Schönheiten des Lebens überhaupt noch einen Blick für hat. So, und das gilt auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Also die meisten, du hast ja kaum noch, wenn du essen gehst, dass Paare da sitzen ohne Handy. Und die meisten gucken, also sind mehr mit ihrem Handy in Kommunikation als mit ihrem Gegenüber. Puh, da hätte ich größten Stress mit, wenn das in meiner Beziehung so wäre. Das ist einfach tabu.
Ja, so. Und ich glaube auch, ich könnte nur diese Online-Arbeit, ich kann die nur ausführen, weil ich in der Natur lebe und im Wald und sehr diszipliniert bin. Und ich glaube, um überhaupt mit Internet, mit all dem klarzukommen, braucht man eine gewisse Selbstwahrnehmung, wie du gesagt hast, sich selbst über die Schulter zu gucken, okay, jetzt wird es zu viel und jetzt ziehe ich mich selber raus.
Hm.
Und das ist ja, haben ja viele Kinder sowieso gar nicht erst gelernt. Das ist interessant. Ich habe ja Verhaltensstörungen studiert und 2006 haben wir das Thema ADHS ja natürlich auch betrachtet. Da gab es ja noch gar nicht diese Social-Media-Welt wie heute. Und da wurde viel von Fernsehen und all dem. Und da ging es ja auch schon um diese Dopaminsuchtgefahr und was das mit Kindern, gerade mit ADHS, macht. Jetzt ist es ja noch ein Zacken schärfer. Das heißt
viele
auch immer,
Tacken, viele Tacken schärfer. Ja.
Das ist ja viel komplexer geworden. Und in dieser Komplexität ist natürlich ein Spaziergang im Wald ohne alles stinklangweilig.
Genau.
Für die meisten. Und wenn man jetzt mal die Kurve zu Traumasensibilität kriegt, ist es ja eigentlich absurd, weil ich finde, gerade in dieser traumasensiblen Bubble geht es ja auch viel darum, wieder Regulationsübungen und...
Aber es ist immer drunter Regulation.
Es ist immer, und da wollte ich gerade sagen, der Sympathikus ist plötzlich der Arsch geworden.
Genau.
Und aber um in der Natur klarzukommen, ich meine, ich lebe im Wald, das ist nicht immer, ich laufe friedlich durch den Wald und es blüht alles. Das ist kalt, es ist stürmisch, es ist matschig. Ich muss mir irgendwie gescheit was anziehen, und zwar nicht Plastikklamotten. Das ist ja alles nicht mehr wirklich damit assoziiert. Und da sehe ich auch so ein Nachteil, weil wenn ich mir überlege, ich bin in dieser absoluten Dopaminsucht und dann auf der anderen Seite gibt es dieses krasse Runterregulieren, das geht für mich schon manchmal gar nicht mehr zusammen. Also wenn du in der einen Bubble bist, immer mehr und die andere, ah, wir regulieren und so. Das ist ja eigentlich noch krasser, weil es gibt irgendwie keine, wie du gesagt hast, diese Lebendigkeit, diese natürliche Lebendigkeit zu spüren, ist ja in beiden Extremen nicht möglich.
Genau. So, weil das eine ist eine künstliche, das Droge, also ja, einfach eine Droge, Punkt, Ende, so, und das andere ist ein künstliches Runterhalten.
Ja.
So, und beides ist nicht, also das fängt ja zum Teil beim Tonfall an, so, also ich war mal im Podcast eingeladen, da war alles.
Ja, ja.
Und ich kam mir echt vor wie der Elefant im...
Weißt genau, was du meinst.
Für den Elefant im Glashaus, weil dann, nein, und dann müsst ihr das mal so machen. Also wenn euch das jetzt antriggert, dann müsst ihr erst mal atmen.
Ja,
so.
Man muss voll aufpassen.
So, echt jetzt? Also so, das ist keine Lebensfähigkeit mehr. Unter voller Anerkennung, ich komme von da, wirklich schlimmstes Trauma, unter voller Anerkennung, wo Menschen herkommen. Nur das ist nicht der Weg, der uns heile macht, also, sondern das ist ein Teilbereich. Ja, wir müssen lernen, uns zu regulieren, aber wir müssen eben erstmal fangen wir an, wegen mir mit einer Runterregulation oder dass ich mich überhaupt spüre. Das Wichtigste ist ja eigentlich, dass ich meinen Körper überhaupt mal wahrnehme. Egal, wie der sich anfühlt, aber erstmal überhaupt lernen, das ist mein Zuhause, da wohne ich drin, aha. Ich finde ihn scheiße, nützt nichts, ich muss trotzdem mit dem leben, bis ich sterbe. Also, dass ich mich überhaupt mal damit anfreunde, dass das hier mein Zuhause ist, ob ich das will oder nicht. Es ist mein Zuhause, fertig. Auch ob da jemand Müll reingeworfen hat oder was auch immer, dann muss ich den Müll raustragen. Also ich finde den Satz ganz gut, halt, ich bin nicht schuld an dem, was mir passiert ist, aber ich bin leider voll verantwortlich, was ich damit mache. Das wird mir niemand abnehmen. Ich kann mir Unterstützung suchen, aber es kann mir niemand abnehmen. Ich muss den Müll raustragen. Selbst wenn die beste Therapeutin vor mir sitzt, kann die den Müll nicht aus mir rausholen, sondern ich muss ihn rausholen. Ich muss damit was machen. So, und ja, und ich denke manchmal, es wäre gut, Leute in Kanada mal 4 Wochen mit auf eine Kanutour zu nehmen. Einfach so krasse Realität. Den ganzen Tag kein Laut, absolute Stille, Feuer machen, Essen machen, schlafen, womöglich einen Bär sehen und Angst haben. Einfach wirklich Realität. Kaltes Wasser, all diese Dinge. Das war für mich zum Beispiel, also ich habe mit 23 war ich das erste Mal in Kanada, das war das erste Mal, dass ich mit meiner Angst in Kontakt gekommen bin. Meine Angst war komplett abgespalten. Ich habe alles gemacht. Ich bin durch Europa getrennt. Ach, in Vorgärten gepennt, in Lyon in der Unterführung gepennt. Alles egal. So. Und dann ist die kleine Dami das erste Mal in Kanada im Busch. Och, und es hat mich eingeholt in dieser Stille. Meine Angst ohne Ende. Ich habe keine Nacht geschlafen. Ich war da mit einer Kollegin und die halbe Nacht wach, also vor lauter Panik so. Und da hat es mich komplett eingeholt und ich hatte aber keine Ahnung, was. weil ich überhaupt noch keine Idee hatte, wo ich herkomme. Ich hatte noch keine Idee, dass da irgendwas schräg war in meiner Kindheit so. Aber da hat es mich eben eingeholt. Und ich glaube, ein großer Teil, weshalb das so war, war, du hast keine Ablenkung mehr. Du hast wirklich diese Stille und du kapierst, oh, ich bin nicht mehr die Krone der Schöpfung. Hier sind Tiere, Elche und Bären, die sind wirklich größer und gefährlicher als ich. Und und ich glaube, dass diese Einbettung uns auf vielen Ebenen fehlt. Also deswegen geht ja auch alles den Bach runter. So, weil gar nicht mehr gedacht wird, dass wir von Dingen leben, die in der Erde wachsen, zum Beispiel. Das kriegen ja viele Leute gar nicht mehr zusammen. Dass da draußen irgendwas ist, was uns alle ernährt. So. Oder die Luft, die wir alle atmen, oder das Wasser, dass das endliche Ressourcen sind. Naja, ich muss dir das nicht erzählen, aber das gehört für mich quasi dazu, aufzuwachen oder auch zur Traumatisierung, dass diese Abgeschnittenheit, in der wir alle sind, so. Und ich glaube, sowas wie Social Media spielt ja quasi in diese Abgeschnittenheit rein. Du bist in deiner eigenen Bubble, du bist nicht mehr im Kontakt, du kriegst keine Reflexion mehr, du kriegst kein Feedback mehr. Weder, also auch nicht mal mehr nur von Menschen, sondern auch von deinem Umfeld. Ja. Ja, so. Und das ist, tut uns als Menschen überhaupt nicht gut. Dafür sind wir nicht gebaut. Wir haben immer noch die Gehirne von vor Hunderttausenden von Jahren. Und wenn man mal im Wald ist und einen Flecken findet, der in Deutschland still ist, dann muss man das einfach mal da sitzen eine Stunde und denken, okay, das war unsere Welt. 24 Stunden am Tag in nur Stille. Und da ab und zu hat mal was geknackt und geflötet. Das war's. Dafür sind wir gebaut. So, ja. Und alles andere überfordert uns eigentlich.
Voll. Also ich könnte mir auch, ich lebe ja im Wald, wirklich auch da, wo Stille ist. Und ich muss aber nochmal sagen, das mit Kanada habe ich ja mit Nordnorwegen. Also ich bin ein paar Mal mit wilden Orcas geschwommen. Und ich liebe die Welt da oben. Weil da ist es genau, wie du es beschreibst, in Kanada. Das ist ja wirklich wild und rau. Und du bist den Gezeiten anders ausgesetzt. Hast du in Kanada Orcas gesehen? Die gibt's ja auch. In Vancouver Island?
War ich auch schon, ja. Nordamerika ist meine Herzensheimat.
Ja, bei mir ist es Nordnorwegen. Okay. Und ich weiß, was du meinst. Und das Ding ist, am Ende geht es ja nicht darum, dass wir unser Leben, wenn wir Traumasensibilität, hat mehr so einen Touch von, wir leben jetzt unser Leben um das Trauma herum und wir sind sozusagen immer so ein bisschen, wir sind verletzlich und bleiben verletzlich, sondern am Ende geht es ja immer darum, die Resilienz wieder zu stärken. Was natürlich, wie du gesagt hast, am Anfang absolut logisch. Also gerade bei schwersten Trauma geht es nicht darum, jetzt hier zu sagen, fahr mal eine Kanutour in Kanada machen, das verstehe ich auch. Aber längerfristig, die Perspektive kann nicht sein, dass wir immer auf Eierschalen laufen, beziehungsweise auch noch von unseren Mitmenschen erwarten, dass sie das tun. Und das sehe ich, passiert auch teilweise.
Genau. Das kann nicht, wird nicht, kann und wird nicht funktionieren, weil wir sozusagen eigentlich die Nichtlebendigkeit damit multiplizieren. So. Und ich glaube, dass sich durch diese ganze Selbsthilfeindustrie eben einfach auch so eine Idee eingeschlichen hat von, das Leben könnte immer gut sein. Oder ich hätte die Macht zu manifestieren, ja, dass ich einen Lover finde, der immer nett ist und in 4 Wochen habe ich 1 Million Euro zur Verfügung und alle. Und allein wenn man sich die Logik anschaut, kann es nicht sein, dass alle Menschen reich sind und alle Menschen nur das tun, dass sie auf einer Bühne andere inspirieren. Wie soll das funktionieren? Wer macht denn meinen Müll weg? So, also wer kocht? Also wie soll eine Gesellschaft funktionieren, die nicht aufgeteilt ist in ihren Aufgaben, wo jeder einen Job hat? Und ich will überhaupt nichts über Bewertungen sagen, weil nein, wir leben alle davon, dass Menschen hier ihre Arbeit tun, die nie Anerkennung bekommen, weil alle woanders hinwollen. So, und das ist nicht fair. Die sollten mehr bezahlt bekommen, meiner Meinung nach. Es sollte ganz klar sein, nein, wenn in den Städten, die es schon mal erlebt haben, ja, wenn Müllmenschen ihren Job sagen, dann heißt er Hossa. Ja, dann funktioniert gar nichts mehr. So, und dann ist das Internet auch irgendwann ziemlich egal, weil wir in unserem Dreck ersticken und mal klar wird, wie viel Dreck wir überhaupt machen. Aber es wird nicht mehr wertgeschätzt, dass quasi eine Gesellschaft aus vielen, vielen Teilen besteht, die diese Gesellschaft am Laufen halten, dass ich mein Brot beim Bäcker kaufe, dass da Landwirte im Hintergrund sind. Also all diese Sachen, der Fokus ist immer nur noch auf den Leuten, ja, bei Instagram oder sonst wie, die so rausstehen. Und da gehöre ich natürlich auch ein Stück weit dazu. Aber ich bin nicht die Lebensrealität. Ja, mit mir gibt es leider kein Gemüse morgen auf dem Tisch. Ja, und ich sage immer, ich habe einen Job, wenn der Strom ausfällt, hat sich alles in Luft aufgelöst. Alles, was ich verkaufe, alles, was ich tue, alles löst sich in Luft auf, sozusagen. Es hat einen Nullwert, wenn du es so willst. Ja, einen absoluten Nullwert, mein Geschäft. Während ein Landwirt, dem ist es scheißegal, ob der Strom ausfällt. Also, der ist nur sehr teilweise darauf angewiesen, dass es Strom gibt. So, das ist die sind verbunden noch in der Realität. Ein Freund von mir, der macht Bio-Gemüsebau, der ist einfach in einer ganz anderen Realität verwurzelt als ich. Ja. Und der ist super happy damit, wenn er seine Kürbisse dann im Arm hat, dann strahlt er, weil er hat das gesehen von Aussaat bis Wachsen, das ist real. So. Und ich habe ja auch mal auf dem Bauernhof gearbeitet in meinen jungen Jahren. So. Und ich habe das als für mich absolut A, habe ich es gemocht und B, das hatte so einen Rhythmus.
Voll, der Rhythmus.
Den wir alle nicht mehr haben.
Darauf wollte ich vorhin hinaus. Das ist nämlich auch also ich sehe das an meinen Kindern, die sind ja komplett im Wald sozusagen aufgewachsen. Also wir sind auch immer wieder in anderen Gebieten der Erde, aber sie sind im Wald aufgewachsen mit Tieren und leben mit dem Rhythmus der Natur. Und das ist ein ganz anderer als der Takt, der uns Social Media und diese Welt vorgibt. Und ich finde es auch für mich sehr wertvoll, dass ich an diesen Takt der Natur, auch an Jahreszeiten, angebunden bin. Du hast es mit dem Traumasensibel gesagt. Also, um das nochmal, weil ich finde ja, ursprünglich war das Wort wirklich, finde ich, wichtig. Ein Verständnis um Trauma, gerade um Entwicklungstrauma, halte ich in dieser Welt für richtig wertvoll, egal wo ich arbeite. Also, überhaupt nicht mal damit auseinanderzusetzen, dass Trauma eben nicht nur Schocktrauma ist, sondern, wie du es ja auch überall verbreitest, dass Entwicklungstrauma in unserer Gesellschaft allein durch diese behämmerten Nazi-Pädagogik-Zeiten ist es ja einfach flächendeckend. Und das finde ich schon wichtig, könnte man sagen, ein Verständnis um Trauma hilft uns allen, aber es kann eben nicht dazu führen, dass ich einen Anspruch daran habe, wie du dich verhältst, damit ich jetzt mich sicher fühle. Also das ist eben die Sache. Bitte geh nicht zum Friseur, damit ich keine Angst habe, wenn du eine neue Frisur hast. Wir können uns das erklären. Klar, wenn du plötzlich anders aussiehst, passiert dies und jenes in mir. Aber ich muss damit klarkommen, dass du anders aussiehst. Und das finde ich ganz wichtig, dass du das ja auch, wenn du sagst, du hast das nach Deutschland gebracht, dann war das ja früher, also wie war das, als du da über Entwicklungstrauma gesprochen hast und jetzt? Das würde mich mal interessieren.
Ja, für mich ist der Unterschied jetzt nicht so groß, also weil ich bleibe bei dem und hoffe, dass ich das auch mit ein bisschen Lebensweisheit alles noch mische, so, weil es einfach ein Feld ist, was ja in jedes unserer Verhaltensmuster einsickert, wie wir die Welt sehen, ob wir uns verbunden fühlen, ob wir überhaupt einen inneren Rhythmus haben. Ja, also es gibt Menschen, die so früh traumatisiert sind, weil sie so alleine gelassen worden sind als Baby, die nicht mal einen Schlaf-Wach-Rhythmus entwickeln können. So, die sitzen einfach ihr Leben lang auf einem völlig gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus zum Beispiel. So. Und das heißt, es sickert ja in alles rein. Und das ist mein quasi Interesse, das wirklich so klar zu machen. Nein, das ist nicht nur irgendwas, was in der Kindheit war, sondern es begegnet mir jeden Tag. Ja. Und, Und mein Job ist, mich damit auseinanderzusetzen, wo habe ich quasi Verhaltensweisen entwickelt, die heute nicht so cool sind. Also weder für mich noch für meine Umwelt. So. Und das finde ich halt spannend quasi. So, das ist für mich was von Interesse ist. Und das, was mich halt nervt, ist, dass unglaublich viele selbsternannte Trauma-Experten inzwischen durchs Internet spazieren, die in ihrem Leben noch keine Psychotherapiestunde gegeben haben, keine therapeutische, richtige therapeutische Ausbildung haben, über mehrere hunderte schon Stunden, und die wirklich einfach sagen, ich habe mich geheilt, jetzt heile ich alle anderen. A, zweifle ich das immer sehr, sehr an, wie geheilt die so sind. Also mit einem habe ich mich mal angelegt, weil er wollte interviewt werden, weil er Trauma-Geistheilung oder sowas gemacht hat. So, da habe ich mir das alles durchgelesen und habe gesagt, nee, ich werde dich nicht interviewen, weil ich hole, wenn, dann nur Leute in meinen Podcast, die eine vernünftige Ausbildung haben. Und dann hat sich das Gesicht gezeigt, ja, der mich beschimpft von oben nach unten. Gut, dass solche wie du bald aussterben und nur noch Menschen wie ich, die Trauma anders erfassen und heilen können, in der Welt sind. Dann habe ich gedacht, okay, Alter, jetzt zeigt sich das, wie geheilt du bist. So, ja, der hat ja auch geschrieben, dass er sich eben selbst geheilt hat. So, aber Heilung, also auch alles, was wir über uns selber denken, wie geheilt wir sind oder nicht, muss sich in unserem Umfeld spiegeln. Was ich selber über mich denke, ist ziemlich schnurzewurscht egal. Wenn mein das Feedback ist, dass ich ein unangenehmer Mensch bin, ist nichts geheilt. Ja, so. Also das ist für mich der Faktor, nicht wie ich über mich selber denke. Ich kann denken, oh Gott, ich habe mich so entwickelt. Ja, und dann kriege ich hier gesagt, wie blöd ich mich verhalte und da was für einen Stuss ich erzähle. Nein, dann muss ich nochmal hingucken. Also, weil letztlich müssen andere mir bestätigen, dass ich mich verändert habe. Andere müssen mir bestätigen, dass ich ruhiger geworden bin. Andere müssen mir bestätigen, dass ich lebendiger geworden bin. Das ist der richtige, das ist der einzige Blick, der zählt. Ich kann das über mich denken, aber ich sollte da nicht so viel drauf halten, weil wir können uns selber unendlich viel erzählen. Wir erzählen uns ja sowieso auch und sowieso ständig unendlich viel Schrott über uns selber. So, wie blöd wir sind, wie nicht liebenswert, wie wir erzählen uns ständig irre Sachen. Und dazu gehört dann manchmal auch, wie toll wir sind. Wenn wir das sind, dann sollten wir in unserem Umfeld ständig auch dieses Feedback bekommen, dass Menschen Lust haben, mit uns Zeit zu verbringen, sich an uns erfreuen und es ihnen in unserer Gegenwart gut geht. Dann haben wir das Feedback, dass wir offensichtlich ganz gut beieinander sind.
Da würde ich gerne noch einhaken, das ist natürlich von den richtigen Menschen. Also wenn ich jetzt eine hochnarzisstische Person frage, die wird mir natürlich immer mal dies, mal das spiegeln. Ich denke gerade an Frauen, die in irgendeiner Familienstruktur sind, alles total verworren, Missbrauchsstrukturen. Die werden vielleicht, wenn sie sich weiterentwickeln, erstmal von ihrer Familie hören, wie hast du dich denn verändert?
Ja.
Und irgendwann kommt der Moment, wo sie vielleicht in einem gesunden Umfeld sind.
Das ist richtig. So, das absolut, da hast du recht. Und aber hier, dann haben wir wieder das Problem, dass Menschen mit einer bestimmten Geschichte oft sie ihrer Wahrnehmung nicht trauen eben und ja, eben nicht gut hingucken. Und aber meine Erfahrung ist, ganz tief unten haben die eigentlich eine ziemlich gute Wahrnehmung von Menschen, die meisten. Sie trauen ihr vielleicht nicht, aber ja, das ist erstmal wichtig, wirklich sich selber zuzugestehen, ist mein Partner eigentlich ein sympathischer Mensch? Was sagen denn meine Freunde dazu? Zu meinem Partner, eine wichtige Information, also die angehenden Partner oder Partnerinnen mal so durch den Freundeskreis zu führen und danach um ein ehrliches Feedback zu bitten. Und wenn die Freunde dann schon anfangen mit, also bestimmt ist er ganz nett oder sie, dann weiß man, komm, sag ehrlich. Und man sollte dann durchatmen. Und nicht gleich anspringen und sich verteidigen, sondern einfach mal zuhören. Und ganz oft haben Freunde einfach recht, weil sie einen neutraleren Blick haben.
So. Freundschaften, ein irrer Wert von Freundschaft.
Absolut. Ich bin also, ja ein Wahlfamilienfan.
Ja.
So, dass man muss nicht mit seiner Kernfamilie Kontakt haben, wenn die einfach einem gar nicht gut tun. Aber man sollte sich über eine Wahl, sich eine Familie aufbauen. Und da haben wir aber wieder das Problem, wir haben weder, niemand hat die Pflicht, mit uns zu tun zu haben, sondern es muss eine Freude sein, mit uns zu tun zu haben. So ist das. Also jeder Mensch möchte einen Mehrwert, auch wenn er das scheiße anhört, von einem anderen Menschen haben. Ich will nicht immer da sein und dir zuhören und du fragst mich nie, wie es mir geht. Irgendwann stinkt mir das so. Ich brauche etwas, wo eine Resonanz ist, wo etwas zwischen uns auch passiert und nicht nur einseitig oder so. Und das braucht Zeit.
Ja.
So. Und die heutige Welt, also jetzt in meinem Alter, mit Homeoffice, wie man das ja sozusagen sagt, ich bin selbstständig, gehe nicht irgendwo ins Büro. Es ist natürlich super schwer, auch Leute kennenzulernen.
Mhm.
So.
Und dabei ist es eigentlich wenn man jetzt von der Resilienzforschung ausgeht, ist ja, also egal, alles, was uns stärkt, ob man jetzt Resilienzforschung oder was auch immer für Bereiche, Eingebundenheit in ein Netzwerk und diese Selbstwirksamkeit.
Absolut.
Und das macht ja Social Media eigentlich beides kaputt.
Das stimmt, das ist eine Scheineingebundenheit.
Genau.
Genau, und es gibt keinerlei Feedback-System. Also, ob ich jetzt auf mein Video ja noch ein Emoji kriege, kein Mensch interessiert sich wirklich für mich. So ist es. Nein, es ist kein Feedback-System. Es ist niemand, der da ist, wenn es mir schlecht geht, sondern das müssen reale Menschen sein. Und ich fand es ganz spannend. Ich habe mal gelesen, zum Beispiel Facebook hat irgendwann den Antrag bekommen, wenn es doch verbindend sein soll, darzustellen, wo deine Freunde gerade oder die Leute, mit denen du verbunden bist, gerade wirklich sind in der echten Welt.
Mhm.
Damit Leute sich schneller verabreden können.
Ah.
Damit sie sehen können, ach, du bist auch da, lass uns doch einen Kaffee trinken. Und das hat Facebook verweigert, weil die Leute dann ja aus der virtuellen Welt in die echte Welt gehen würden und das Handy abstellen.
Krass.
So, also es gibt keinerlei Interesse an einer echten Vernetzung, weil das Interesse ist, die Bildschirmzeit so lange wie irgendwie möglich zu halten, damit du mit genügend Werbung und allem befeuert wirst letztlich. Und und natürlich wird inzwischen ja darüber werden Wahlen gewonnen, muss man sich ja drüber klar machen. Also, wie viele Tausende von Bots da inzwischen unterwegs sind, die mit realen Menschen gar nichts mehr zu tun haben. So.
Voll.
Ja, okay. Aber Resilienz, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil ich finde, das Wort ja Resilienz kommt es ja aus der Materialforschung, verbiegen und wieder zurückbiegen. Es gibt ja noch das Wort der Antifragilität. Das finde ich zum Beispiel eigentlich viel netter, weil es heißt, danach bin ich stärker als vorher. Ja. Ich gehe nicht nur zurück in meinen Originalzustand, sondern ich habe etwas daraus gelernt. Ich gehe weiter. Deswegen finde ich den Begriff ja eigentlich schöner. Und ich glaube, darum geht es ja im Leben, dass ich lerne. Also das ist zumindest meine Lebensaufgabe. Ich will lernen und verstehen und quasi dem Leben immer offener begegnen können.
Ja, und am Ende sollte ja jede Therapie und jede Traumasensibilität, die Selbstwirksamkeit und dieses Gefühl, ich wachse aus den Dingen, stärken.
Ja, das wäre optimal.
Ich hätte gern noch eine Frage zum Abschluss, die wollte ich dir eigentlich am Anfang stellen, aber dann haben wir über Kanada und Orcas geredet. Das habe ich ja vorher schon im Vorgespräch gesagt. Es gibt ja auch immer mehr Coaches, Therapeutinnen und du hast mal irgendwo, und ich weiß leider nicht mehr wo, aber diesen Trend angesprochen, das sehe ich genauso, dass viele Menschen, die andere Menschen begleiten, tatsächlich dadurch ihre einzigen Sozialkontakte haben. Also indem ich sozusagen, ich habe fast nur noch meine Sozialkontakte in der Rolle als Therapeutin oder als Coach oder als was auch immer und gar nicht mehr diese, was wir eben besprochen haben, freundschaftlichen Kontakte, wo ich eben nicht eine Rolle der Therapeutin einnehme.
Das Dilemma ist einfach in dem Beruf, dass der ziemlich erschöpfend ist, sozial. Das heißt, je nachdem, wie viel ich darin arbeite, ist mein empathisches Vermögen, mein Kontaktbedürfnis auf einer bestimmten Ebene oftmals satt.
Voll.
Und ich sage dann die Sachen ab, die mir eigentlich gut tun würden.
Genau.
Weil ich nicht mehr kann. Und dann arbeitet man zu viel. Und man muss einfach immer sich darüber im Klar sein, dass das der einzige Beruf ist mit Menschen, der nie supervidiert wird. Also wenn ich in Supervision gehe, gehe ich ja mit meinen Themen in Supervision. Ich weiß überhaupt nicht, was die Themen der Klienten mit mir sind. So, also das, welche Fehler ich mache, wenn ich die nicht sehe, kann ich nicht in Supervision gehen. So, und eben, ja, es ist einfach eine Gefahr, darüber ganz viel auch narzisstische Bestätigung zu bekommen. Voll. Wie toll ich bin. Ja, ich werde gebraucht und wie toll ich bin und was weiß ich denn was. Und wenn ich das merke, sollte ich eigentlich aufhören zu arbeiten. Also das ist einfach, letztlich sollte ich sehr klar haben, wie auch immer du aus der Stunde rausgehst, und ich will dir natürlich nicht schaden, das, um Gottes Willen, das darf meinen Tag nicht beeinflussen. Ja, es darf nicht so sein, dass wenn du traurig aus der Stunde gehst, ich mich Stunden damit beschäftige, was wie schlimm das ist. Aber es darf auch nicht sein, dass ich ausflippe, weil ich denke, ich war so toll und es war so eine tolle Stunde und jetzt ist so toll für dich und bla bla bla. So, also sobald es in so ein, diese narzisstische Bestätigung hat, habe ich einfach die Gefahr, dass ich das mir über die Klienten hole und dann die Rückmeldung von Freunden, die sagen, komm mal ein bisschen runter, womöglich dann die Freunde blöd finde oder negiere. Und das echte Feedback, was wirklich auf Augenhöhe ja nur sein kann, eben zum Beispiel ablehne. So, und ja, und ich muss eben aufpassen, dass ich nicht so viel arbeite, dass ich keine Lust mehr habe auf soziale Kontakte. Dann arbeite ich zu viel.
Ja, also auch da der Wert von Verbindung, von Freundschaft ist so essentiell, sehe ich genauso. Zumal der Trend Coaching, ich glaube, es könnte, wenn man zu viel auch gerade online begleitet, wenn die Verbindung zu Menschen nur noch so, wie wir uns jetzt austauschen, stattfindet, fehlt ja
Katastrophe.
Es fehlt ja alles.
Ja, also es gibt einfach also morgen kommt dazu auch ein Beitrag raus. Ah. Also es gibt eine absolute Grenze von Online-Arbeit. So. Und die kann man mal einschalten als zwischendurch. Man kennt sich, ja. Wir haben schon viel miteinander gearbeitet, es sind Urlaub und ich mache eine Überbrückung online. Kein Thema. So. Aber reine Online-Arbeit, ich sitze auf Mallorca und arbeite mit meinen Klienten in Deutschland, das ist ein tolles Arrangement. Das gar keine Frage. Und ich glaube, dass es vor allem für Menschen mit frühem Trauma absolut nach hinten losgeht ab irgendeinem Punkt, weil ich muss dich einfach mal fühlen können. Wir haben ja durchaus Herzen- und Nervensysteme, die sich tatsächlich verlinken im Kontakt und gegenseitig regulieren und so. Das kann online nur, also ich weiß gar nicht, ob es da Messungen inzwischen zu gibt, aber ich bezweifle, dass das online stattfinden kann. So. Das heißt, eigentlich kann ich dich nur dahin bringen, dass du mit dir dich regulierst, je nachdem, wie gut da deine Fähigkeiten sind. Ich kann ein bisschen Beitrag leisten von hier. Begrenzt. So, also es ist einfach, und dass wir fühlen uns ja oft nach ein paar Stunden einfach total erschöpft, wenn wir gezoomt haben. Das ist nicht ohne Grund so, weil wir suchen, unsere Sinne suchen quasi ständig nach Dingen, die nicht da sind. Aber ja, wir sind ja das gibt es einfach für unser Gehirn ja gar nicht, was wir hier machen. Wie gesagt, unser Gehirn ist uralt, da gab es keine virtuelle Kommunikation. Das heißt, ich suche nach Informationen und nach deinem Geruch, nach taktilen Informationen, die aber ständig nicht da sind, und das ist super anstrengend.
Ja, also einfach mal mit einer Freundin im Wald am See sitzen, macht auch sehr viel Unterschied. Ist vielleicht bestimmt langweilig in dieser Zeit, aber es ist so schön.
Nein, es ist nicht langweilig, sondern weil, wenn ich mit jemandem echt in Kontakt bin, ist es eigentlich nie langweilig. Es ist nur langweilig, wenn und dann weiß ich, dass das wirklich ein absolutes Warnsignal ist, dann weiß ich, dass ich wirklich drogenabhängig bin.
Wenn das meinte die, ich vorhin,
ja,
so
ja,
vorhin
ja, ich,
wir
ja,
Wald
ich,
langweilig finden.
Genau, so, und das ist sozusagen, wenn ich 10 Minuten in der Warteschlange sitze und das nicht mehr schaffe, ohne mein Handy rauszuholen, dann weiß ich, ich bin auf Droge. Und das sollte ich als sehr ernsten Hinweis nehmen, weil wirklich, ich zahle mit meiner Lebendigkeit.
Ja, ich zahle mit meiner Lebendigkeit. Danke. Wir wollen jetzt gar nicht länger zoomen, um uns gar nicht weiter zu erschöpfen. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Kennst du Baba Yaga?
Ich nur den Namen.
Okay, ich finde, du hast ein bisschen was von der Baba Yaga. Das ist auch so eine Weise, die sich gerne zurücklehnt und gerne mal so ihre Sätze sagt.
Ja, mir wurden schon einige Dinge nachgesagt. Ja. Da denken ja auch immer alle, weil ich im Internet musst du ja gucken, dass du okay, also für alle okay bist sozusagen. Das heißt, mein Humor kommt meistens zu kurz. Ja. So,
geht mir genauso.
Weil natürlich willst du niemand auf die Füße treten, so richtig so. Aber eben auch, viele sind erstaunt, wie direkt ich im therapeutischen Kontakt bin oder eben und wie klare Ansagen ich mache. Da fallen dann doch manche vom Glauben ab, weil ich bin eine sehr klare und durchaus auch direkte Therapeutin in der Spiegelung. Und ich sage eben auch Sachen, die Leute nicht so toll finden. Ich sage nicht immer nur, wie schön für dich und du bist toll. Nein, wir sind nicht alle nur toll. Und wir brauchen jemanden, der den Mut hat, auch die Sachen zu adressieren, die nicht toll sind. So, weil, nein, sonst laufen wir blind durch die Welt. Ich bin froh für meine Therapeutin, die mich Jahre wirklich erzogen hat. So, für meine Freunde, die mir immer wieder in den Hintern treten, wenn ich irgendwie blöd bin oder so. Weil wir können uns nicht nur alleine, kriegen wir immer mit, wie wir rüberkommen oder wie wir uns verhalten, so. Und das ist einfach so. Wir sind ja soziale Wesen, die eigentlich von ihrem Clan eingenordet werden, ne? Wenn du es so willst. So.
Wenn der Humor zu kurz kommt, kenne ich online. Dabei ist Humor auch so eine schöne, lebendige Sache.
Absolut. Und das, worüber man am meisten lachen können sollte, ist über sich selbst.
Ja. Sehe ich genauso. Eigenhumor ist wunderbar.
Menschen, die nicht über sich lachen können, puh, das ist die erste Lernaufgabe. Lerne über dich selbst zu lachen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Mein Eigenhumor, der hilft mir auch in Krisen.
Ja, absolut. So wird man ja sonst verrückt.
Ja. Danke, liebe Dami.
Marietta, danke für die Einladung. Und ja.
Möge der Podcast viel Eigenhumor und Lebendigkeit auslösen.
Ja, okay, danke fürs Zuhören und danke dir. Ciao.